Frankfurt in die Erde. Das ist dem Tod versehen. Das Korn fällt in die Erde. Korn, das in die Erde, in den Tod versehen.
Das Korn fällt in die Erde.
Kein der aus dem Acker in den Morgen bringt.
Das Korn fällt in die Erde.
Liebe lebt auch.
Die Liebe lebt auch.
Die längst erstorben schien.
Die längst erstorben schien.
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.
Ihr Halm ist grün.
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab. Wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot.
Sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.
Das Korn fällt in die Erde.
Ihr Halm ist grün.
Das Korn fällt in die Erde
und wächst auf.
Und der Halm ist grün.
Und der Halm ist grün. Gefangen in der Strüpp und Dorn. Hinging die Nacht, der dritte Tag erschien. Bewächst die Weizen und ihr Halm ist grün.
Ihr Halm ist grün,
ihr Halm ist grün.
Ihr Halm ist grün,
ihr Halm ist grün.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Wochenspruch hat natürlich eine Einbettung, einen Zusammenhang, in dem er steht. Und das ist heute der Predigttext aus Johannes 12, die Verse 20 bis 25. Überschrieben ist das mit Ankündigung der Verherrlichung. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Also dem Passafest in Jerusalem. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus sagte das Andreas, und die beiden sagten es Jesus. Man kann sich fragen, warum die erst hier so eine Art Kirchenversammlung machen und sich miteinander bereden und nicht einfach direkt sagen, hier, wir bringen euch zu Jesus, oder es Jesus direkt sagt, Philippus, da muss er erst mit Andreas sich besprechen. Merkwürdig. Da antwortete Jesus ihnen: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrhaftig, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Die Situation hier muss Philippus und Andreas sehr günstig erschienen sein. Die beiden hatten gerade den überwältigenden Auftritt Jesu in Bethanien miterlebt, wo er Lazarus auferweckt hatte von den Toten. Andererseits war aber die Stimmung in Jerusalem aufgeheizt. Das merken wir, wenn wir die Evangelien lesen. Es war eine mulmige Atmosphäre, weil die Oberen des Volkes Jesus ablehnten und ihn gerne beseitigen wollten. Und das hatte Jesus auch mehrfach schon angekündigt, aber so richtig vorstellen, dass man Jesus töten würde, konnten sich die Jünger, glaube ich, nicht. Trotzdem, die Feindschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten war so klar, wie auch die Zustimmung im Volk zu Jesus eindeutig war. Also eine schwierige Zeit. Und da war es sehr zu begrüßen, dass der Ruf Jesu nun offenbar schon bis weit über Israel hinaus zur Diaspora-Gemeinde in der heidnischen Umwelt vorgedrungen war. Denn mit den Griechen, die heraufgekommen waren zum Fest, um anzubeten, waren Leute gemeint, die nicht jüdischer Abstammung waren, die sich aber zum jüdischen Glauben hielten, entweder schon konvertiert waren oder vielleicht als Proselyten erst, also sich dazu zählten oder vielleicht auch nur neugierig waren. Und das ist also hier vielsagend, dass die, obwohl sie von weit her kommen, schon hier ein Interesse haben an der Person Jesu und ihn gerne sehen wollen. Nicht nur den Tempel besuchen, um dort anzubeten, sondern wir wollen Jesus gerne sehen. Da kommen also schon aus den Ländern ringsumher Leute und haben Interesse an Jesus. Und weil sich in Jerusalem aber eine Mauer aus Stolz und Ablehnung gegen Jesus aufbaute, konnte das ja für die Bewegung nur günstig sein. Es war ein hoffnungsvoller Ausweg, der sich da vielleicht abzeichnete. Wie sehr würde der Jüngerkreis Jesu sich erweitern, wenn jetzt auch schon die Griechen sich ihnen vielleicht anschließen? Ist ja toll. Je mehr Anhänger, desto besser. Die Reaktion Jesu auf diese Mitteilung des Philippus und Andreas, die klingt im ersten Moment wie eine Bestätigung dieser Hoffnung, die die beiden hatten. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Die Zeit ist gekommen, endlich. Warten Sie ja schon lange drauf. Das war ja Ihr Wunsch, dass der Menschensohn, dass Jesus verherrlicht wird. Und das war bei der Auferweckung des Lazarus ja im Grunde genommen auch schon ein Stück geschehen. Es war eine ungeheure Begeisterung unter den Anwesenden entstanden. Die Nachricht hatte sich in Windeseile verbreitet. Dann war Jesus ein triumphaler Einzug in Jerusalem beschert worden. Das kommt nämlich direkt unmittelbar zuvor. Und da stehen die Menschen am Wegrand und begrüßen ihn und huldigen ihm und rufen Hosianna. Und jetzt fragen schon Leute von weit her nach Jesus und da klangen die Worte, die Zeit ist gekommen, sehr lieblich in den Ohren der Jünger. Die Herrlichkeit des Messias, das wussten sie aus den Propheten, die wird einmal die ganze Welt erfüllen. Und das war jetzt zum Greifen nah. Ganz klar. Man kann eigentlich ihnen gar nicht vorwerfen, dass sie das nicht anders verstehen konnten als so. Aber dann ergänzt Jesus seine Aussage um unseren Wochenspruch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus hält daran fest, dass er sterben wird. Seiner Verherrlichung, wie die Jünger sie sich dachten, ging voraus, dass er sein Leben hingeben musste. Und darum konnte Jesus sich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mit diesen Griechen beschäftigen. Wir erfahren von Johannes nicht, ob er überhaupt mit diesen Griechen gesprochen hat. Der Text legt nahe, dass er es nicht tat. Philippus und Andreas sagten es Jesus, nicht, dieses Ansinnen, und er spricht dann zu den Jüngern. Es sieht so aus, dass er diese Griechen überhaupt nicht getroffen und mit ihnen nicht geredet hat. Der Weg Jesu führte ohne Umschweife vor das höchste Gericht der Juden und vor den Richterstuhl der Heiden. Und beide überantworteten ihn dann aus unterschiedlichen Gründen dem Tod und er ließ das geschehen. Und sagt ganz klar im Johannesevangelium, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Und das war der Weg zur Verherrlichung. Nicht die Begeisterung der Leute, nicht die Zustimmung der Leute war Verherrlichung Jesu, sondern dass er sein Leben freiwillig hingab. Und deswegen ist das Ganze, was Jesus hier sagt, eine Abfuhr an diesen Wunsch, wir wollen Jesus gerne sehen. Im Grunde genommen steckt ja darin auch die Botschaft, dass Jesus sagt, es nützt euch nichts, mich jetzt zu sehen, weil das Entscheidende ist überhaupt nicht geschehen. Das Entscheidende, wofür ich gekommen bin, ist noch gar nicht da. Was wollt ihr sehen? Ein Wanderprediger, den die Leute bejubeln, weil er Brot vermehrt und einen Toten auferweckt, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende kommt noch. Und wenn man das nicht sieht, sieht man gar nichts von Jesus. Vielleicht steckt das auch dahinter, dass er dieses Ansinnen ablehnt. Johannes hat aber mit guter Überlegung diese kleine Episode überliefert. Man hätte sie ja auch verschweigen können. Es kam nicht zu einem Gespräch von Jesus mit diesen Juden. Man hätte das also auch übergehen können. Aber Johannes berichtet es mit guter Überlegung, denn in diesen Menschen, die hier von weit her kommen, aus den Völkern und nach Jesus fragen, deutet sich natürlich schon das Wachsen der Gemeinde Jesu über alle Grenzen hinweg an. Auch die Heiden werden nach dem Messias fragen, durchaus. So steht es schon im Propheten Jesaja. Nach ihm werden die Heiden fragen und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Jesaja 11. Das messianische Friedensreich. Und wenn Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde, ja, konnten die Jünger das eigentlich nur so verstehen und nichts anderes erwarten als Ehre und Ruhm. Aber Jesus wollte nicht zu Größe und Herrlichkeit kommen, indem er sein Arbeitsfeld jetzt gleich ausweitete hin in alle Welt. Er wusste, dass der Weg zur Herrlichkeit durch den Tod führte und nur aus der Hingabe seines Lebens als Schuldopfer erwuchs die Kraft seines Segens, den er bringen wollte in die Welt. Dieser Segen beinhaltet viel mehr als irdisches Glück. Viel mehr als irdisches Glück, worauf die Jünger fixiert waren. Es ist ein geistlicher Segen, der in Gottes Reich zur Vollendung kommen soll. Und in der Ewigkeit, liebe Gemeinde, wenn die Herrlichkeit Jesu offenbar sein wird für alle, wenn sein Name herrlich sein wird in aller Welt, wie die Jünger das damals schon wünschten, da wird es wirklich gerade die Erniedrigung Jesu sein und sein Leidensweg und sein Tod am Kreuz, die ihm ewige Ehre und Ruhm bringen werden. Denn wo wären wir denn, wenn Jesus uns nicht erkauft hätte für Gott? Wo wärst du? Du wärst nicht dabei. Das ist es doch. Ne? Das ist doch die Botschaft, die ganz klare. Das ist doch der ganz klare Fakt, den die Bibel hier berichtet. Du und ich, wir wären nicht dabei in Gottes Reich, wo Jesus herrlich ist, wenn er nicht sein Leben gegeben hätte. Und deswegen ist es ganz folgerichtig, dass Jesus sagt, der Menschensohn wird verherrlicht werden. Das ist die freiwillige Hingabe seines Lebens für Menschen, die seiner gar nicht wert sind, weil sie gar nicht nach ihm gefragt haben, weil sie Sünder sind. Dass er sein Leben für sie hingab, für dich, für mich, dass wir die Ewigkeit mit ihm teilen dürfen. Das wird sein ewiger Ruhm und seine ewige Anbetung sein. Wo stünden wir und wie stünden wir da, wenn er unsere Sünde nicht getragen hätte? Und deswegen werden alle Gläubigen ihn für sein Sterben in Ewigkeit verehren. Aber das konnten die Jünger damals nicht wissen, sie konnten das nicht ahnen. Aber selbst wenn sie es gewusst hätten, frage ich euch, was glaubt ihr, was hätte das geändert? Ich glaube, es hätte nichts geändert, denn wir wissen es. Wir können es in der Bibel lesen, wir wissen es. Und wie schwer fällt es uns trotzdem, die wir das doch genau wissen, diese göttliche Reihenfolge von Tod und Leben, von Erniedrigung und Verherrlichung zu akzeptieren. Wir akzeptieren das alle nicht, weil wir Menschen sind. Wir wollen lieber alle sofort in die Herrlichkeit hineingehen, ohne Leid und ohne Tod, nicht, oder? Wir wollen auch Gemeindewachstum erleben ohne Erniedrigung. Wir wollen es verkündigen und die Zustimmung der Leute haben. Wir wollen nicht es Verkündigung und die Ablehnung der meisten haben, damit dann einige aber doch gerettet werden. So sind wir gestrickt. Hand aufs Herz, ganz genau so sind wir gestrickt. Wir sind genau wie die Jünger. Und deswegen das Bildwort vom Weizenkorn betrifft nicht alleine Jesus, sondern es betrifft alle seine Jünger, alle, die ihm nachfolgen. Wir müssen alle durch den Tod ins Leben gehen. Und das ist einmal die allgemeine Bedeutung. Keiner von uns, die wir hier sitzen, voraussichtlich, es sei denn, wir erleben die Entrückung mit, wird ohne zu sterben in die Herrlichkeit eingehen. Und das muss einfach gefressen werden. Und immer wenn das ans Sterben kommt und wenn es bei den Angehörigen sich zeigt, wie schlimm das wirklich ist, wenn die Kräfte immer weniger werden und ein Problem zum anderen kommt und man weiß, es ist keine andere Perspektive, als dass dieses Leben zu Ende gehen wird. Wie sehr wird das verdrängt? Wie sehr beschränkt sich das Gebet auch der Gläubigen immer und immer wieder auf Heilung und Besserung? Und wie wenig sind wir ausgerichtet darauf zu sagen, Halleluja, es ist der Weg durch das Sterben zum Leben. Wir werden das nicht anders kriegen als Jesus. Das ist eine ganz klare Verkündigung. Das ist die allgemeine Bedeutung. Aber dann kommt noch eine spezielle Bedeutung dazu. Wer sein irdisches Leben gering achtet und hingibt, der wird Frucht bringen. Und das ist der oft unangenehme und weniger attraktive Weg. Es ist der oft weniger attraktive Weg, der Segen bringt. Also, ich möchte das nochmal mit dieser Geschichte verknüpfen. Es ist nicht immer so, dass eine Erweiterung unserer Arbeit, wie wir uns das vorstellen, zu geistlicher Frucht führt. Das ist aber immer das Denken, auch in den Gemeinden. Wir hatten ja Kreiskirchenrat-Treffen und so, ne? Und wir wissen, wir haben eigentlich gar nicht die Kraft, aber trotzdem überlegt man immer, wenn man darüber nachdenkt, wie es mit der Kirche weitergeht, dann denkt man in der Richtung, welche Arbeitsfelder müssten wir eröffnen, damit wir da die Menschen erreichen. Das ist das Denken. Aber die Erweiterung unserer Arbeit ist es nicht unbedingt, was zur geistlicher Frucht führt. Jesus hat sich sehr beschränkt. Und er hat diese Griechen einfach gelassen. Und es ist auch nicht jeder Jubel wert, dass wir so gleich darauf eingehen. Es ist ja schon so, dass wir manchmal Dinge tun in der Gemeinde, die Anerkennung finden, auch in der Umwelt, nicht? Und dann sagen die Leute, toll, toll. Ja, es ist nicht immer wert, dass man darauf so gleich eingeht und meint, man hätte da jetzt was gekonnt. Deswegen, der Jubel kann ganz schnell umschlagen in Ablehnung. Nicht jeder äußere Erfolg entscheidet darüber, ob eine Arbeit gut ist. Es könnte sein, dass gerade die Ablehnung der Umwelt ein Zeichen dafür ist, dass die Arbeit gut ist. Das ist ein bitterer Gedanke. Wir sollen deswegen einseitig auf unseren Auftrag konzentriert bleiben, ohne zu fragen, welchen irdischen Gewinn wir davon haben. Es mag manchmal so aussehen, als wäre es besser, mehr auf die Menschen einzugehen und ihre Bedürfnisse. Aber so wie es Jesu Auftrag war, am Kreuz für uns zu sterben, so sind wir dazu berufen, diese Tat als den einzigen Weg zur Erlösung zu verkündigen. Das ist unser Job. Sehr klar, sehr wenig. Und das ganze Brimborium, was da drumherum gemacht wird, oft in Gemeinden, das ist es nicht. Und ob diese Verkündigung, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist und alle anderen Wege in die Verdammnis hineinführen, immer das ist, was den Bedürfnissen und den Wünschen der Leute entspricht, das sei dahingestellt. Es mag den Leuten gefallen oder nicht. Das hat uns gar nicht zu interessieren. Wie Jesus damals nicht die Gunst der Menschen suchte, sondern ihr Heil in den Blick hatte, ist es uns aufgetragen, niemandem nach dem Mund zu reden, sondern den Weg zur Seligkeit allen Menschen bekannt zu machen. Und wenn dann die Stimmung von Beifall für die Gemeindearbeit zur Ablehnung hin umschlägt, dann können wir bei Jesus lernen, dass Leiden einfach dazugehört und dass es schon ein Teil der Verherrlichung ist. Schenke Gott, dass wir auf diesem Weg bleiben. Sehr klar und eindeutig, und dass wir nicht Nebenwege suchen. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.
Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir Gott bitten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen,
lass uns auferstehen,
lass uns auferstehen. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten.
lass uns auferstehen, lass uns auferstehen und aus dem lass uns auferstehen. Auf deine Schulter lag das Kreuz, o Herr. Ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, seh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Lass uns auferstehen. Lass uns auferstehen, 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 lass uns auferstehen.